Also ich stelle die Digitalisierung in der Kindheitspädagogik vor, der Stand der Dinge. Zuerst, was ich machen will, hier einen kleinen Überblick. Es sind 5 verschiedene Punkte. Zunächst will ich erstmal so eine Gegenwartsdiagnose aufstellen, um dann die Bedeutung von Digitalität am Beispiel einer Kindertagesstätte aufzuzeigen und dann noch auf Aufgaben und Risiken, die sich damit verbinden, einzugehen. Und zum Schluss vielleicht nochmal so ein Ausblick, auch was bedeutet das überhaupt für uns oder wo wollen wir auch hin zu formulieren. Und in der Praxis, insbesondere in der Frühpädagogik, finden sich eigentlich 2 verschiedene Lager. Es herrscht oft noch eine abwehrende Haltung oder bei einigen Fachkräften eine abwehrende Haltung gegenüber Mediennutzung von Kindern. So gibt es zum Beispiel eine Kita, in die ich reingekommen bin, da dürfen die Eltern nicht in den Garderobenbereich das Handy benutzen, weil gesagt wird, die Eltern sind hier, um mit den Kindern zu sprechen und nicht mit irgendwelchen anderen Menschen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es aber Untersuchungen gibt, die Expertise des Instituts für Frühpädagogik, die eine positive Entwicklung sieht, was den Stellenwert der digitalen Bildung oder auch der digitalen Medien in der Kita-Praxis betrifft. Also wir haben hier diese 2 Seiten. Und solche kontroversen Ansichten, die bilden sich eigentlich auch im wissenschaftlichen Diskurs ab. Es ist 10 Jahre her, dass dieses Buch von Manfred Spitzer erschienen ist, Digitale Demenz, in dem er darlegt, wie sehr die Ausstattung von Notebooks zum Beispiel an Schulen von kommerziellen Interessen vertreten oder kommerzielle Interessen vertritt. Und er veranschaulicht, inwiefern digitale Medien das Sozialverhalten beeinflussen und auch Depressionen fördern können. 2 Jahre später ist mit dem gleichen Titel, auch Digitale Demenz, nur mit dem Fragezeichen hinten dran, eine Publikation erschienen, die eine Meta-Analyse darlegt und die Thesen von Spitzer aufgreift und eben widerlegt. Es hat sich also, wie man sieht, in der Wissenschaft so einen widersprüchlichen Diskurs eröffnet, den es auch in der Praxis gibt. Kinderärzte haben davor gewarnt, vor den digitalen Medien, weil sie eben, und es wird meist begründet mit Piaget, mit der sensomotorischen Entwicklung von Kindern. Das Erste, wie die Kinder sich Welt aneignen, ist über die sinnliche Erfahrung. Lernen heißt insbesondere auch für kleine Kinder, dass es ein sinnlicher Prozess ist, Kennenlernen des eigenen Körpers und der Körperfunktionen, Entwickeln der Feinmotorik, Entwickeln der Grobmotorik. Und dazu passen nicht digitale Medien oder vielleicht besser, dazu passt nicht das passive Sitzen und das Schauen auf einen Bildschirm. So, das ist vielleicht so die Ursache, wie so ein Diskurs zustande kommt. Und an solche Diskussionen hat sich Helen Knauf angeschlossen und fragt, welche Bedeutung dann Digitalität in der Kindertageseinrichtung hat. Denn lange Zeit hat man sich hat man digitale Medien als relevant für den Bereich Schule oder für Kinder, die dann 6 Jahre und älter sind, betrachtet. Aber digitale Medien haben jetzt auch Einzug in die Kita-Praxis erhalten. Und sie hat 2019 eine Fragebogenstudie erstellt, also das war noch vor Corona, und hat festgestellt, dass es wenig Computer in den Gruppenräumen gibt, dass die digitale Ausstattung als unzureichend betrachtet wird, dass die Computer, die da sind, auch gar nicht für die Kinder zugänglich sind oder nicht so einfach. Sie erkennt auch diese gespaltene Meinung von einerseits, Computer sind Teil der Alltagspraxis von Kindern, aber gleichzeitig, wir müssen die Kinder schützen davor. Und zugleich gibt es die Fachkräfte, die aber schon die digitalen Medien oder das Internet nutzen für die Vorbereitung von dem, was sie tun. Allerdings, und das war 2019, findet die Kommunikation mit Eltern in erster Linie analog statt. Wäre jetzt mal interessant zu sehen, ob sich das weiterentwickelt hat. Und um zu zeigen, welche Bedeutung Digitalisierung in der Kita haben kann, unterteilt sie in 3 verschiedene Ebenen. Also das sind die Ebenen von Helen Knauf, denen ich jetzt folge, weil ich das sinnvoll finde, das entlang dieser Ebenen vorzustellen. Das eine ist die unmittelbare Arbeit mit den Kindern. Und Christine Feil hat schon 2016 darauf hingewiesen, dass Kinder keine Digital Native sind. Also auch Kinder müssen den Umgang mit digitalen Medien erst erlernen. Und das ist eben das, was Medienbildung bedeutet. Und wenn Bildung bedeutet, eine aktive Aneignung der Welt, dann bedeutet Medienbildung, dass die Medien das Instrument dafür sind, sich aktiv die Welt anzueignen. Das heißt, Medien, die Funktion von Medien ist eben, dass man damit Kompetenzen üben kann, dass man aber auch lernen kann, etwas kritisch zu hinterfragen. Und das ist durchaus auch ein sinnlicher Prozess, denn Medienbildung in diesem Sinne der kreativen Aneignung bedeutet eine produktive Auseinandersetzung mit meiner eigenen Wahrnehmung und mit der Welt. Und das kann ich tun, indem ich auch produziere Bilder, Videos, Filme, indem ich auch mich selbst, meinen Tagesablauf, den ich verbildliche und irgendwie in Instagram schicke, was macht es eigentlich mit mir? Wie nehme ich die anderen wahr? Wie werde ich wahrgenommen? Also Bildung ist kein Selbstzweck oder Medienbildung ist kein Selbstzweck, sondern ist ganz klar ein Bildungszweck. Das ist die unmittelbare Arbeit mit den Kindern. Was die mittelbare Arbeit betrifft, Herr Burtscher hat es schon für Einrichtungen gezeigt, das kann man hier auch, ist natürlich für die Kindheitspädagogik genauso. Die Fachkräfte haben mit digitalen Medien zu tun, sei es im Beisein von Kindern oder sei es auch für Kinder, sei es im Büro oder sei es zu Hause. Die Vorbereitung, da passiert schon ganz viel. Also die mittelbare pädagogische Arbeit, die nimmt viel Raum ein, viel mehr Raum als die direkte Arbeit mit dem Kind. Und das ist kein Selbstverständnis. Das ist ein Bereich von Digitalität in der Kita, der oft übersehen wird, der aber auch Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir Kinder sehen. Nämlich dann, wenn wir die Digitalisierung nutzen, um sowas wie Diagnostik zu machen oder Dokumentation zu machen, Apps nutzen, mit denen dann ganz schnell Vergleichswerte zur Verfügung stehen, dann hat es natürlich viele Vorteile, aber gleichzeitig müssen wir uns fragen, welche Bilder von Kindheit produzieren wir damit? Und die Logik der Software ist vielleicht auch nicht unbedingt die Logik der Pädagogik oder der Logik der Fach, der Praxis, die im Moment das gerade braucht. Wenn ich die dritte Ebene anschaue, da gehören digitale Infrastruktur, das sind Geräte, passende Software, natürlich ein funktionsfähiges Internet, auch die Qualifikation, ich muss damit umgehen können, ich muss wissen, wenn ich jetzt so ein Tablet in der Kita habe, was machen die Kinder eigentlich damit? Und dazu braucht es fachliche Unterstützung, IT-Experten, weil KindheitspädagogInnen sind Experten für Kinder, wie Helen Knauf es sagt, und nicht eben für IT. Genau. Und was sind die Aufgaben von digitaler Bildung? Was bedeutet das jetzt? Was müssen Kindheitspädagoginnen wissen, damit sie damit zurechtkommen? Ich folge hier auch wieder Helen Knauf, die sagt, es gibt einmal Schutz und es gibt Teilhabe. Schutz bedeutet eben genau das, dass die Kinder in einem risikofreien Raum sind, dass die Inhalte altersangemessen sind und dass auch sowas wie Datenschutz gibt, Schutz auch ihrer Persönlichkeit. Und Teilhabe bedeutet, dass die Kinder machen unterschiedliche Erfahrungen mit digitalen Medien, die bringen schon ganz unterschiedliche Erfahrungen mit und das gilt es aufzugreifen, diese große Bandbreite. Es gibt Kinder, die gar keinen Zugang haben zu Internet, es gibt aber auch Kinder, die damit, sagen wir mal, ruhig gestellt werden oder die einen unkontrollierten Zugang haben. Und die Aufgabe ist es, all das aufzugreifen, weil es schon in der Kinderrechtskonvention steht, dass der Zugang zu Medien gewährleistet soll für Kinder und der Europarat auch das aufgegriffen hat. Okay, so viel zu der Praxis, Kita-Praxis. Ich will jetzt noch drei verschiedene Aspekte von Risiken benennen, die es auch gilt, mit im Blick zu behalten. Das eine ist, dass es Möglichkeiten gibt, bereits am Babybett die digitale Überbehütung der Möglichkeiten der digitalen Überbehütung. Es gibt sowas wie ärztlich verordnete Überwachungsgeräte, mit der die Atmung des Kindes kontrolliert werden kann. Auch der Schulweg lässt sich überwachen mit GPS-Tracker. Es gab vor einigen Jahren die Puppe Kyla, die in die Schlagzeilen gekommen ist, weil sie als Spion im Kinderzimmer galt. Die hat so eine Videokamera, also so ein Smart Toy, mit der das Kind eben interagieren kann. Und die Puppe hat so eine Videokamera in den Augen und hat eben Daten aufgenommen. Und diese Daten sind eben weitergegeben worden. Und es ist zu Datenmissbrauch gekommen. Das ist das eine, gläserne Kindheit, diese Überwachung. Und das zweite ist, es gibt die Plattform im Internet Jugendschutznet, Die bietet eigentlich so ein Aufklärungspotenzial und ein Beschwerdepotenzial und die machen eben auch darauf aufmerksam, wie Hasspropaganda gezielt in Livestreams und in Chats sich einschleicht. Also das ist gerade dann, wenn man, also für Kinder, die unkontrolliert da Zugang haben, eine Gefahr, weil die Flüchtigkeit dessen, was da passiert, die macht es einfacher, schnell mal irgendwie eine rassistische Bemerkung, also ganz gezielt eine rassistische Bemerkung so nebenbei einfließen zu lassen oder einen extremistischen Post einzubauen, mit der man hat das Gefühl, man ist dabei, man ist emotional irgendwie, man ist ganz live dabei und dann geht sowas schnell nebenbei und es ist eben schwer, rechtlich dazu zu greifen. Und das Zweite ist sowas wie Cybermobbing oder Cybergrooming, was auch eine Gefahr darstellt, weil eben auch hier der Zugriff da ist. Cybergrooming heißt, oder Jugendschutznet, diese Plattform, stellt eine steigende Anzahl von Fällen von Cybermobbing und Cybergrooming fest. Cybergrooming, das bedeutet ein gezieltes Ansprechen von Personen auf digitalen Weg, um sie zu sexuellen Handlungen zu bringen. Und auch hier zeigen sie, und das war auch vor Corona, von 2018 auf 2019 ist die Anzahl der Fälle, die gemeldet wurden, um 34% gestiegen. Und ich will nicht wissen, was in der Zeit war, wo wir alle zu Hause waren. Also das ist etwas, wo wir das Augenmerk drauf haben müssen. Und mit dem Ausblick, was ich jetzt sozusagen vielleicht noch hier von der Kindheitspädagogik mitgeben könnte, ist die Frage, wie gelingt so eine digitale Transformation? Wie können wir dazu kommen, dass die Einrichtungen auch, dass zum einen digitale Medien anerkannt werden, dass es nicht so ist, dass die Kinder alleine auf der Straße gelassen werden mit ihrem Handy, sondern dass wir das eben schon ganz früh aufgreifen und die Kinder eben dahin führen zu einer digitalen Kompetenz, also auch eine Akzeptanz der digitalen Medien und zu einem, das, was Medienbildung dann letztendlich bedeutet, zu einem verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Das ist unsere Aufgabe. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch klar sein, welches Bild von Kindheit produzieren wir, wenn wir uns diesem System unhinterfragt anschließen, mit so Aspekten wie gläserner Kindheit. Und das war es eigentlich schon. Dankeschön.